Fromm und frei, Folge 3. Heute der erste Teil meines Interviews mit Jakob Friedrichs. Wir reden über Worship, wie sich Jakobs Glaube verändert hat, wie er vom Leben und von Gott schwer enttäuscht wurde und wie er sich heute trotzdem in Gott geborgen weiß. Herzlich willkommen wieder bei Fromm und Frei. Ich bin heute alleine unterwegs. Schotti ist beim Friseur, Dennis ist in Winterschlaf gefallen, aber trotzdem bin ich nicht ganz alleine, denn ich bin zu Besuch bei Jakob Friedrichs. Hallo Jay.
Hi.
Schön, dass ich bei dir sein kann. Dich kennt man zum einen von Hossa Talk, das ist auch ein Podcast-Format. Ihr seid nur schon ein bisschen länger unterwegs als wir. Seit 2014 gibt es euch, glaube ich.
Genau.
Und ihr seid gerade bei Folge 60.
Jupp.
Wahnsinn. Und zusammen mit Gofi Müller machst du diesen Hossa Talk. Und man kennt dich, also ich kenne dich noch aus meiner Jugend von Nimm 2 bzw. Super 2.
Yep.
Euch gibt es immer noch, aber früher zu.
Wir sind jetzt im 30. Bühnenjahr.
Wow!
Uns gibt es seit 30 Jahren.
Der Hammer.
Das ist krass, oder?
Der Hammer. Ja. Und so eure Hochzeit, das war so zu meiner Jugend, glaube ich, so ja. Mitte der 90er.
Genau.
Und da wart ihr wirklich Fame, wie die jungen Leute sagen würden.
Ja.
Da kannte euch jeder in der christlichen Szene.
Da waren wir noch wer.
Ja, ja, ja. Ich hatte mir schon überlegt, man könnte diese Folge eigentlich nennen, alter Mann trifft das Idol seiner Jugend. Aber da kommst du noch schlechter weg bei als ich.
Das ist wohl wahr.
Ja.
Übrigens, Hille, eigentlich, du bräuchtest ja eigentlich den Spitznamen Rabbi Hille.
Rabbi Hille?
Ja, ich weiß nicht, kennst du Rabbi Hillel? Das war ein bekannter jüdischer Lehrer, den auch Jesus immer mal wieder zitiert.
Mhm.
Und als ich deinen Spitznamen gehört habe, heute kommt der Hille, habe ich gedacht, ich treffe mich mit Rabbi Hille. und das sage ich jetzt natürlich, um dir einen neuen Spitznamen zu verpassen, weil ich irgendwie dachte, Hillel und Hille, das ist ja so nah beieinander. Also für mich, ich werde dich jetzt heute nur noch mit Rabbi Hille ansprechen.
Rabbi Hille, da hast du die Latte ja natürlich jetzt noch hochgelegt.
Ja,
nicht, aber
ja.
Ich bin ja der nur Fragen stellen braucht heute.
Ja, ich freue mich hier zu sein. Ich finde das schön, dass es dass andere Leute auch Podcasts machen jetzt in der christlichen Szene. Finde ich gut.
Ja.
Wobei auch ein bisschen habe ich natürlich Angst, dass ihr uns die Hörer klaut, aber gut, so ist es halt.
Ja, wir haben den ja hauptsächlich gestartet, weil wir auch Hossa Talk gehört haben und gesagt haben, ja, ist ja viel Schönes, was die erzählen, aber ist auch viel Unsinn dabei. Also das mit der Weltherrschaft, das geht nicht.
Nein.
Das machen lieber wir, so als Triumvirat vielleicht.
Ja.
Montag bis Mittwoch Dennis, Donnerstag bis Samstag Schotti und ich dann Sonntagnachmittag oder so. Das ist der Plan.
Sehr schön.
Ja.
Also ich sehe schon, die Weltherrschaft wird aus Podcast-Perspektive ein hart umkämpftes Feld sein.
Ja, ja, ja. Also ihr habt jetzt, es wird nicht so ein Durchmarsch bei euch, ihr habt jetzt Gegenwind.
Ja, aber es beflügelt ja vielleicht auch.
Ja, ja, genau. Ja, zu dir nochmal. Ich habe Zitate über dich gefunden.
Vielleicht sollte man ganz kurz nochmal sagen, was Nimm 2 Super 2 eigentlich ist, weil es gut sein kann, dass viele von euren Hörern das eben zum ersten Mal gehört haben. Und
stimmt, jetzt das war jetzt zu meiner Zeit.
Wild rumgoogeln, was ist das überhaupt? Oder sich sagen, ist mir doch egal, ich lutsche lieber die Bonbons. Also, wir sind ein Comedy-Duo, ein Musik-Comedy-Duo und ich würde sagen, mit einer der ersten, die in der christlichen Szene angefangen haben, Comedy und Musik und Verkündigung zu verbinden, sozusagen Mitte der 90er. Vor uns gab es Arno und Andreas, die sind noch älter. Die haben auch immer Witze gemacht, aber wir haben halt dann angefangen, mit Verkleidungen zu arbeiten und irgendwelche, also wirklich eine Comedy-Show auf die Bühne zu bringen. Und das war damals schon relativ neu.
Ja, und das finde ich ist das Faszinierende bei euch. Ihr habt sowohl so völligen Nonsens-Comedy, seid ihr euch nicht so schade für,
ja,
als auch so Sketche mit Tiefgang bis hin zu ganz tiefen Liedern, die dann überhaupt nicht lustig sind.
Ne? Genau, genau. Ja. Also das gibt es auch tatsächlich, glaube ich, nicht so viel. Also
ja.
Leute, die diesen Range aus, wie du sagst, Blödsinn Wir sagen immer, wir sind hessischer Musikblödsinn mit Tiefgang.
Mhm. Also, ja, das trifft sehr gut.
Also, aber diese Verbindung, das machen nicht viele, weil entweder du machst Comedy und dann bist du in der Rolle und machst Show und so, oder du machst Personality und tiefgängig und dann machst du vielleicht mal ein paar Witzchen zwischendrin, aber das ist dann was anderes so. Und wir versuchen das schon immer zu verbinden.
Ja, ihr habt Lieder wie mein Lieblingslied, den Terminator.
Terminator!
Der Terminator hat ein Laserschwert, das heißt Karl-Heinz, also so völliger Nonsens. Und dann, was auch von euch ist, in der christlichen Worship-Szene, ich laufe, ich falle, ist von euch. Ja. Und das Lied mag ich nicht nur wegen der Melodie und weil das so schön ist, sondern weil es eins der wenigen Worship-Lieder ist, die aus diesem, ja, Gott ist groß, Gott ist wunderbar, ich will dir immer näher sein, tralala, ausbrechen und wirklich auch mal diese Ambivalenz beschreiben. Also, bist du mir fern, bin ich dir nah? Oder
andersrum, bin ich dir fern, bist du mir nah?
Ja. Ja. Und eben, ja, diese beiden Pole beschreiben, Gottes Größe, Gottes Nähe und das, auch diese Schwierigkeit, dahin zu kommen und das bis zum Ende auch nicht auflösen.
Ja.
Und das ist was ich an diesem Lied sehr schätze.
Ja, mich haben manchmal Leute gefragt, der Refrain geht ja, ich laufe, ich falle, ich schweige, ich schwalle, ich triumphiere und verliere, doch du bist bei mir. Ich liebe, ich hasse, ich komme und verlasse und so weiter. Und dieses ich liebe, ich hasse irritiert natürlich manche Leute, weil sie sagen, ja, als Christen sollen wir doch nicht hassen. Also die verstehen schon, ne, dass es um diese Ambivalenz geht, dass man es mal gut macht und mal scheiße und dass man mal einen Lauf hat und mal auf die Fresse fällt. Aber dass das Wort Hass drin vorkommt, das hat natürlich in einem Worship-Song für viele Leute nichts zu suchen. Aber ich finde es gerade deswegen gut, weil es einfach diese Ambivalenz deutlich macht. Unsere menschliche Ambivalenz, wir sind nicht frei davon zu verlieren, wir sind nicht frei davon, andere Menschen unter Umständen, dass sie uns gehörig auf den Keks gehen oder dass sie uns so verletzen, dass wir sie so lange hassen, bis wir es irgendwann mal hinkriegen, ihnen zu verzeihen und so weiter und so fort. Das ist alles Teil von dem, was man Leben nennt und wo ja gerade Jesus hineingesprochen hat, also die Menschen nicht gesagt hat, das muss jetzt alles weg sein, sondern jetzt gehen wir zusammen. So, und deswegen mag ich diesen Song auch so gerne. Ja, aber die Reaktionen darauf waren schon manchmal auch irritiert, gerade wegen dieses Wort Hass.
Ja,
aber ich finde es gut, dass es drin ist.
Aber also ich muss sagen, ich finde mich in dem Lied oft mehr wieder als in diesen klassischen Worship-Liedern, wo dann, ja, jemand hat mal gesagt, man singt sich da in die Gegenwart Gottes und eigentlich steht uns das gar nicht zu, ne? Und diese Ambivalenz ist ja auch immer in mir und in meinem Glauben drin und deswegen ist das ein Lied, das ich sehr mag und ich bin sehr froh, dass es das geschafft hat in diese Feiert Jesus 3 ist, glaube ich, drin.
Ja. Oder? Ja. Ist der einzige Song von uns, der jemals in irgendwie so einem Buch auftaucht, aber dort zum Glück jetzt immer wieder auftaucht. Mhm. Das finde ich auch echt schön, weil ich finde auch, das ist ein Song, von dieser Art von Songs gibt es leider zu wenig in der frommen Szene. Es ist immer, wir feiern den Herrn auf dem Thron und Preis sei dir, großer, ewiger Gott und du hast mich lieb von Kindesbeinen an. Das hat sowas, naja, sowas Mantrisches irgendwie, ne? Das Halleluja-Mantra irgendwie und so ein bisschen was Brainwashiges, finde ich. Also da werden jetzt, keine Ahnung, die Worship-Verfechter auf die Barrikaden steigen, aber das, was die Bibel uns an Worship-Programmen vorgibt, das sind die Psalmen. Und sorry, also unsere moderne Worship-Musik, Lieder, Texte, die decken nur ein ganz kleines Spektrum von dem ab, was die Psalmen abdecken.
Ja,
dort gibt es Abgründe ohne Ende. Da werden Feinde verflucht und alles Mögliche. Da hat einfach der ganze Mensch Raum.
Ja.
Der ganze Mensch hat vor Gott Raum. Und in unserer Lobpreismusik hat nur der fromme Mensch vor Gott Raum.
Ja.
Und das finde ich blöd.
Ja, ich finde die Worship generell nicht schlecht, aber das, mir geht es genauso. Mir fehlt manchmal der Blues einfach.
Genau, ja. Yeah.
Den es in meinem Leben gibt. Yeah. Und manchmal habe ich keine Lust, Gott zu singen, wie groß und toll er doch ist, sondern da müssen da nochmal andere Aspekte ran.
Ja, und das Problem ist, wenn du quasi gerade an einem Punkt bist, wo es in deinem Leben schwierig ist oder wo du, keine Ahnung, von mir aus unter Schuldgefühlen leidest, weil du irgendwas gemacht hast, was ganz schrecklich war, was ganz schlimm ist, was dich verurteilt oder wo du ja einfach nur der Glaube ein Stück weit abhanden kommt, weil du zweifelst, weil du, keine Ahnung, irgendwelche Bibelstellen entdeckt hast, die nicht gut zueinander passen. Oder es gibt ja tausend Gründe, ne? Warum man an einem Punkt steht, wo man nicht so einfach mit erhobenen Armen in Gottes Arme rennt. Und die Worship-Programmatik sagt halt, dann musst du gerade in Gottes Arme rennen. So, und gut, wenn du eine Sünde begangen hast, vielleicht noch ein Bußgebet sprechen, aber gerade dann der Vater und der ist der Herr und der nimmt dich auf und der liebt dich. Aber das kann man oft emotional nicht.
Mhm. Ja, ja.
Und deswegen würde ich sagen, brauchen wir auch Lieder, die jemanden abholen, wo der dann steht. Weil der braucht gerade Gottes Nähe und der findet sie in der modernen Lobpreismusik oft eben nicht, weil ihm dieser Sprung zu hoch ist.
Ja, ja.
Weißt du, was ich meine? Also jetzt reden wir über Worship, sorry, du wolltest eigentlich über was anderes reden, aber dafür habe ich ein echtes, ich verstehe das, ich verstehe nicht, warum Zweifel, warum Ängste, warum solche Dinge nur als Allgemeinplätze in unseren Worship-Songs Platz haben. Ich lasse meine Sorgen hinter mir, denn du sorgst für mich, als Beispiel. Ja, ne? Ja. Da tut man so, als seien die Sorgen etwas, was man einfach mal so schnell abschüttelt und Gott sorgt jetzt für mich. Halleluja. Mhm. Anstatt zu sagen, Gott, ich sorge mich um mein Leben. Ich habe gerade Angst. Die Psalmen sind voll davon. Die sind voll davon.
Ja, und nicht nur die Psalmen, ja auch die alten Kirchenlieder. Da findet man ja auch so diese Spannung. Nur das ist heute
out.
Out, ja, irgendwie weg.
Das ist schade. Also da,
ja, absolut. Ja.
Ihr lieben Hörer, schreibt mal Lieder, die mehr Mensch sein zulassen.
Das ist ein guter Satz zu Anfang. Und nicht mal von Rabbi Hillel.
Nicht mal von Rabbi Hillel.
Sondern von Rabbi J.
Sondern von Rabbi Jakob.
Rabbi Jakob. Wir reden uns jetzt nur noch mit Rabbi an. Das ist gut.
Das ist gut.
Ja. Genau, das Super 2, das spiegelt auch schön wider, was Jens Böttcher über dich gesagt hat in seiner Fernsehsendung. Er stellt dich nämlich vor mit den Worten, du bist jemand, der das Leben so ernst nimmt, dass er sogar darüber lachen kann. Ja. Dein Hossertalk-Partner Goofy sagt, dass du auf der einen Seite jemand bist, der sehr scharf und spitz Kritik an Gemeinde, an Glauben formulieren kann, aber auf der anderen Seite auch jemand bist, der sehr um Glauben ringt. Und also man sieht, diese Ambivalenz ist auch in dir verankert.
Ja.
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 Was ich gerne heute mit dir machen möchte, ist so deinen Glaubensweg mal nachzeichnen. Wir haben das ja von uns schon gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, dass das alles sehr ähnlich war. Wir sind im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Wir hatten irgendwie als Jugendliche mal eine Phase, wo wir uns neu orientiert haben. Dann haben wir eine theologische Ausbildung gemacht, haben da dieselben Entdeckungen gemacht. Also war nicht so die Bandbreite jetzt in dieser Folge. Und du bist jemand, der es wirklich nochmal anders erlebt hat. Und ihr hattet in Hossa Talk, du hattest mal so ein Modell vorgestellt. Ich hoffe, du erinnerst dich daran. So drei Phasen auf einem Glaubensweg.
Ja.
Hilf mir jetzt bitte. War die Konstruktion, die Dekonstruktion und die Rekonstruktion, richtig?
Ja, sehr gut.
Und das aus dem Kopf. Ich wusste nämlich nicht mehr, in welcher Folge es war.
Ja, genau.
Mal nachhören.
Genau.
Weißt du, wo das her ist, dieses Modell?
Ich weiß nicht, wer das zuerst gebracht hat, aber es Leute wie Richard Rohr oder Rob Bell oder so arbeiten viel damit. Und wer es zuerst formuliert hat, aber es ist auf jeden Fall ein biblisches Modell, was du in der Bibel immer wieder findest, dass die Menschen aus einem Ist-Zustand, ne, das wäre die Konstruktion, also man hat sein Leben konstruiert, die Sonne geht immer im Osten auf und die, keine Ahnung, Gott ist so und so und wenn ich nun mein Opfer Gott bringe, dann passiert das und das. Also so, ne, jeder Mensch hat ja eine Konstruktion vom Leben und vom Glauben und so wie er das Leben sieht. Und wie gesagt, in der Bibel findest du das ganz oft. Und dann kommt eine Phase, die das durcheinander wirbelt, wo das plötzlich nicht mehr funktioniert. Also Dekonstruktion, wo du plötzlich genötigt bist, aufgrund deiner Erfahrungen, aufgrund von Begegnungen oder wie auch immer, dich zu fragen, dich plötzlich das Leben quasi fragt, stimmt das so, wie du das immer angenommen hast? Also wir haben zum Beispiel bei jetzt das klassischste Beispiel überhaupt Hiob. Ne? Mhm. Hiob fängt an, alles in Butter, super und ein Geliebter des Herrn und der ganz Treue und so weiter und so fort. Dann passieren all diese ganz schrecklichen Dinge in seinem Leben und der ist in der totalen Dekonstruktion von allem. Ne? Er fragt, Gott, warum hast du das zugelassen? Ich war dir immer treu, verdammt nochmal. Und dann kommen seine Freunde und die debattieren. Und dabei geht es dann genau um solche theologischen Bilder. Wie stellt man sich Gottes Wirken vor? Und das wird angekratzt und angekreidet und debattiert. Und am Ende gibt es eine Art Wendung, also wo Hiob quasi aus all diesen neuen Gedanken in der Begegnung mit Gott sich was Neues formuliert. Das ist dann die Rekonstruktion. Also sprich, oder schön ist es auch bei Jona. Ne? Jona, Prophet, la 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 la, alles super, spitze. Dann kommt das Wort Gottes und das passt ihm gar nicht. Und Jona flieht. Jona haut ab. Alles ist durcheinander. Und Gott kriegt es aber dahin, dass er dann doch dorthin hingeht zu diesen bösen Niniviten, denen der Jona überhaupt nicht gönnt, dass die verschont werden. Und Jona muss durch diese Dekonstruktion durch, dass Gott sagt, deine Feinde sind nicht meine Feinde. Ich vergebe lieber, als dass ich zerstöre. Und das ist für Jona brutal. Am Ende von diesem Buch, also ich liebe dieses Buch Jona, es ist für mich eines der wichtigsten Bücher in der Bibel. Und am Ende kommt dieser letzte Abschlussmonolog von Gott, wo Gott ihm sagt, lest es nach, also wo es dann wirklich darum geht, dass Gott diesen Nineviten Wert zuspricht, diesen bösen Menschen, und das war damals der IS. Das muss einem klar sein. Also das waren keine irgendwie, sondern das ist vergleichbar mit dem IS heute aus der Perspektive eines gläubigen Juden. Und dann endet das Buch Jona mit einer Frage von Gott, nämlich sollten mir diese Menschen nicht genauso wichtig sein wie dir, dieser komische Maulbeerbaum, der gerade eingegangen ist oder mehr? Und damit entlässt das Buch Jona uns in die Rekonstruktion in die Frage, ja, was machen wir jetzt mit dieser Erfahrung, dass dein ursprünglicher Glaube, die sind böse, ich bin gut und Gott wird die Bösen schlagen und die Guten segnen, was dann durcheinander kam, dekonstruiert wurde. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und das Geile am Buch Jona ist, das hört an der Stelle auf und fragt dich als Leser, ja, was machst du damit jetzt? Und das ist eben die Erfahrung, die meines Erachtens jeder Mensch immer wieder in seinem Leben macht, dass Gott einen, und wie gesagt, und du findest es, nimm die Wüstenwanderung, nimm das Kreuz. Also hier so auftreten, Tod, Auferstehung. Du hast immer diesen Dreiklang und die Phase der Dekonstruktion, die ist immer furchtbar. Weil keiner von uns mag es, wenn der eigene Glaube durcheinander geschüttelt wird und man plötzlich nicht mehr oder Dinge, die man früher mal als für ganz klar, so sind sie, gesehen hat, die plötzlich unsicher werden. Nur wichtig ist, wirklich wichtig, und ist, dass man irgendwann wieder in der
Dekonstruktion,
ankommt. Sonst wird man schnell zynisch. Wenn man in der Dekonstruktion hängen bleibt, dann endet man schnell als Zyniker. Und es ist gar nicht so leicht. Also sich irgendwie, wenn das Leben einen so durcheinander schmeißt, und wie gesagt, da kann man auf meinem Lebensweg vielleicht auch ein paar Stationen dazu sagen.
Ich finde, dein Lebensweg, der ist ja eigentlich so eine Blaupause dafür oder umgekehrt.
Ja, und zwar immer wieder. Ja. Beschissenerweise immer wieder. Ich wollte das Leben würde mich nicht immer wieder an den Punkt einer erneuten Dekonstruktion bringen. Weil keiner mag das verdammt nochmal.
Ja, klar.
Das ist jeder cool. mag es, wenn alles smooth ist und easy going.
Ja.
Aber es ist in meinem Leben leider nicht so.
Um es nochmal zu erklären, vielleicht für die heutige Zeit, also diese Konstruktionsphase wäre, ich komme in eine Gemeinde, werde vielleicht auch da reingeboren, höre mir die Lehren an, die sprechen mich an und ich glaube das, was die Gemeinde glaubt. Die Dekonstruktionsphase heute wäre, dass ich sage, okay, ich merke manches, was in der Gemeinde passiert, was da gelehrt wird, passt nicht so ganz mit meinen Erfahrungen, mit dem, was ich glauben kann, mit dem, was ich vielleicht in der Schule oder sonst wo höre, überein. Und die Rekonstruktionsphase ist dann, dass ich diese beiden Sachen übereinander bekomme und quasi einen eigenen Glauben, einen eigenen Weg finde, den ich dann auch innerlich vertreten kann.
Genau, zum Beispiel. Also das ist ein Ding. Das wäre noch so die sanfte Variante.
Ja. Das Problem ist ja, dass die meisten nach der Konstruktionsphase aussteigen. Wenn das nicht mehr passt, oder in der Dekonstruktionsphase, ich weiß nicht, ob man die meisten sagen kann, aber viele. Ich kenne viele, denen das wirklich so geht, der den Glaube in der Gemeinde so nicht anspricht und die dann sagen, okay, das ist Glaube und wenn Glaube nur so funktionieren kann, dann kann ich nicht glauben, aber sie machen nicht den Schritt, den du gemacht hast, dann sie sagen, okay, vielleicht kann Glaube auch anders funktionieren.
Genau. Und ich glaube eben, damit ein Glaube lebendig bleibt, geht es nicht anders, als dass Gott unseren Kinderglauben irgendwann über den Haufen schmeißt.
Ja.
Jesus hat gesagt, wir sollen glauben wie die Kinder. Wir sollen sein wie die Kinder, sagt er. Und das heißt natürlich, Vertrauen zu Gott wie ein Kind, seinen Eltern vertraut, ja. Aber in dem, wie du dir das Leben erschließt, kannst du irgendwann nicht mehr beim Weihnachtsmann stehen bleiben. Du musst weitergehen. Und die Entwicklung macht auch jedes Kind, dass irgendwann klar wird, ja, der Weihnachtsmann war ein Mythos.
Mhm.
Den gibt's gar nicht. Aha. Und damit musst du dann auch erstmal klarkommen. Es ist im Grunde auch dieser Schritt.
Ja.
Im Kleinen.
Ja.
Und dann irgendwann kommt dein Leben mit einem mythischen Weihnachtsmann aus.
Ja.
Und irgendwann erzählst du es deinen Kindern wieder. Und so weiter und so fort. Also der Weihnachtsmann ist dann eingebaut, sozusagen, auf einer anderen Ebene.
Ja.
Als 4- oder 5-Jähriger hatte der eine völlig andere Funktion. Da war der Wundermann. Der hat die Geschenke gebracht. Und als du irgendwann rausgefunden hast, dass deine Eltern dich nur beschissen haben, war das erstmal ein ganz schöner Absturz.
Mhm.
So, also ich finde jetzt auch diese, ich finde es gar nicht so schlimm. Jeder muss irgendwo anfangen. Und jeder hat ja ein Weltbild. Und auch in dem Sinne ist es auch völlig okay, erstmal, keine Ahnung, zu glauben, die Bibel ist, da gibt es keine Widersprüche. Als Beispiel.
Mhm.
Ne? Das hört man ja manchmal. So, und dann, ja, Gott hat uns ein Buch gegeben, das ist die Gebrauchsanweisung für dein Leben. Ja, und dann schlägst du diese Gebrauchsanweisung auf und wunderst dich über die komischen Geschlechtsregister, die da stehen. Was haben die denn in der Gebrauchsanweisung? Okay, vielleicht ist es der Index. Aber du wunderst dich über ganz viele Dinge in diesem Buch, die nicht zu einer Gebrauchsanweisung passen. Und auch, dass manchmal gar nicht so klare Antworten da drin stehen, wie beim Buch Hiob. Der Hiob kriegt keine Antwort auf seine Frage, warum er durch dieses beschissene Leid durch musste. So, und dann und dann stellst du plötzlich fest, huch, da gibt es ja Dinge, die widersprechen sich.
Mhm.
Der eine sagt, der Judas hat sich erhängt und beim anderen ist er quasi in der Mitte auseinandergebrochen. Ist gestolpert und wurde zerfetzt. So, und dann sagst, manche Dinge, also die Bibel ist ein schwierigeres Buch, als man es gerne hätte.
Mhm. Ja.
So, und das stürzt sich dann unter Umständen in eine Krise, weil in deinem Glaubensbild die Bibel nur dann eine Validität hat, wenn sie, wenn es keine Widersprüche gibt, weil Gott sich nicht widersprechen kann.
Und fatal wird es dann, wenn ich mit Christen, Geschwistern zu tun habe, die mich mit zwanghaft in dieser Konstruktionsphase halten wollen.
Ganz genau. Ja. Die sagen, wir lassen nicht, also sobald du anfängst, das zu hinterfragen, bist du raus. Oder dann bist du auf dem Weg des Zweifels oder des Satans oder was weiß ich was. Aber verdammt normal. Jeder, also Glaube kann man nicht übernehmen. Glaube muss man ein Stück erleiden.
Mhm. Ja, ja.
Sonst ist das immer nur ein Nachgeplapper. Also.
Ja. Also der Prozess ist schmerzhaft, aber notwendig.
Ja.
Ja. Lass uns mal bei dir anfangen. Konstruktionsphase. Du bist irgendwann als Jugendlicher zum Glauben gekommen.
Genau.
Weißt du noch, was dich damals begeistert hat? Oder warum hast du dich entschieden zu glauben?
Ja, also ich komme aus keinem besonders christlichen Elternhaus. Wir hatten mit der Kirche nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und ich habe irgendwann an meiner Schule mit 14 oder, ja doch, ich war 14, glaube ich, oder noch gerade 13 oder irgendwie sowas, eine Frau kennengelernt, die war 2 Klassen über mir, die war hübsch. Und die hat mir plötzlich angefangen, von Jesus zu erzählen. Und das war eine Frau, die hatte eine krasse Drogenvergangenheit und all solche Sachen. Also Dinge, die ich irgendwie... wovon ich irgendwie alles keine Ahnung hatte. Und die hat mir glaubhaft machen können, dass Jesus ihr da rausgeholfen hat. Und dass Jesus ihr begegnet ist an Tiefpunkten und sie gerettet hat. So wie man das so schön fromm sagt. Naja, und wie gesagt, ich hatte mit sowas keine Berührung. Ich hatte keine Drogengeschichte, halt ein bisschen Wochenendsaufen und so. Ne? Also ich war kein ganz schlimmer Finger, war auch kein ganz braver, aber irgendwie so, wie das so im 14-jährigen normalen Niveau ist irgendwie. Mhm. Ne? Und ich weiß noch, das erste Mal, als wir uns unterhalten haben und als sie plötzlich, ja, Jesus hat mich und lalala, da habe ich gedacht, oh Gott, das ist eine Sektiererin. Ne? Das war die allererste Reaktion. Und dann aber, als wir uns weiter unterhalten haben, war meine nächste Reaktion, dass ich dachte, wow, der Glaube ist für die, also auf diese Art und Weise habe ich Glaube noch nie erzählt bekommen. Für mich war Glaube immer so Kirche, also das hätte ich damals nicht so formulieren können, ne, aber halt eine Weltanschauung. Ja, jemand glaubt an Gott oder er glaubt nicht an Gott. Wenn es ihm schlecht geht, betet er zu Gott oder er betet nicht zu ihm. So, aber die hatte sowas ganz Persönliches, schon Zärtliches mit diesem Jesus. Das war erstmal obskur, aber eben faszinierend. Ja, und wir haben uns dann getroffen, einmal die Woche. Und ich habe immer alle meine Fragen, die ich so hatte, warum lässt Gott all das Leid zu, Schöpfung, Evolution, wie gesagt, so Fragen, die man sich so als junger Mensch stellt, wenn man mit der Frage konfrontiert wird, könnte es sein, dass es einen Gott gibt? Und witzigerweise, irgendwie war mir relativ schnell klar, dass die was hat, was ich nicht habe. Oder dass ich diesen Weg auch gehen werde. Obwohl ich, wie gesagt, mit diesem Glauben eigentlich nichts am Hut hatte. Ich habe das dann noch eine Weile rausgezögert, weil ich dachte, ja, erst noch mal ein bisschen Party machen und so weiter. und irgendwann, das war auch ganz witzig, da sagte dann, wir haben uns immer zu zweit beziehungsweise zu dritt mit dieser Frau getroffen. Freunde von mir. Und irgendwann sagte der eine, ich will mich heute bekehren. Und ich dachte, was? Wie jetzt? Und dann so, ja, ich habe mir jetzt das lange noch angehört, jetzt will ich mich bekehren. Und dann habe ich gesagt, wartet mal, ich muss jetzt zum Abendessen nach Hause gehen, ne? 14, 7 Uhr Abendessen und danach durfte ich noch bis um 9 weg oder so. Und dann habe ich gesagt, wartet, ich mache mir, vielleicht mache ich mit. Und dann bin ich nach Hause gegangen, auf dem Weg, da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht, soll ich das auch machen? Das war ja dieses, ein Bekehrungsgebet sprechen. Mhm. So. Und dann bin ich zurückgekommen und dann haben wir uns da alle bekehrt. und gebetet. Und das war intensiv, weil, wie gesagt, ich war völlig unbeleckt und plötzlich habe ich irgendwie Gott gespürt. Mhm. Ein intensives Gefühl gehabt davon, dass da was ist. Ja, kann man also jetzt in der Dekonstruktionsphase zerfetzt man das alles wieder und sagt dann, naja, gut, das sind halt dann so gruppendynamische Prozesse. Man kann sich auch eine ganze Menge einbilden. So, weiß ich auch. Ja, kann man. Aber trotzdem, für mich damals war das der Startpunkt, gläubig zu werden. Mein Freund hat dann, keine Ahnung, gar nicht lange, ein, zwei Monate später schon wieder das Handtuch geschmissen, weil er nicht damit zurechtkam, dass seine Katze gestorben ist. Mhm. Dass Gott zugelassen hat, dass seine Katze gestorben ist. Ich bin weiter, glaube ich, geblieben auf einem längeren und durchaus steinigen Weg.
Also hattest du in irgendeiner Form eine spirituelle Erfahrung? Genau. Dann wurdest du älter, es kam die Zeit mit NIM 2, Super 2.
Genau.
Ihr wart in christlichen Kreisen unterwegs. Ihr wart irgendwie, hattet eine Art, die Jugendliche anspricht, natürlich, aber auch so aus Gemeindesicht, ne, ihr lieft alle so schön in der Spur.
Ja, genau.
Oder? Ne? Kann man so sagen.
Ja, wir haben am Ende Bekehrungsaufrufe gemacht vom Konzert, was bei einem Comedy-Programm schon ein ganz schöner Brummer ist. Also das kann man sich heute, glaube ich, nicht mehr vorstellen, dass das überhaupt geht. Und wir haben es irgendwann ja auch aufgegeben, weil wir gedacht haben, das ist einfach zu überfordernd für die Menschen.
Ja.
Aber wir haben das eine ganze Zeit lang gemacht.
Weil es euch eben auch wichtig war und euch ein Anliegen war.
Ja. Also wir haben NIM 2 damals immer als ein missionarisches Projekt als erstes verstanden.
Mhm.
Und uns dann erst als Künstler. Mhm. Inzwischen würden wir es andersrum sagen. Wir sind Künstler, die auch verkündigen oder die auch Christen sind. Aber damals waren wir Missionare. So, also ist dann auch nochmal die Frage, wie kommt es zu so einem Change oder so. Aber es ist einfach so. Also, genau, aber was willst du wissen?
Jetzt kommt irgendwann die Dekonstruktionsphase. Ja. Also,
okay,
kannst du uns irgendwo benennen, was war der Auslöser dafür?
Ja, also dazu muss man natürlich ein bisschen was über meine Geschichte wissen. Also, ich bin in diesen Glauben mit wehenden Fahnen eingetreten und habe irgendwie gemerkt, wow, da ist was. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Gleichzeitig als Jugendlicher in den 90er Jahren Christ zu werden, ist gar nicht so leicht. Deine Sexualität spielt verrückt. Du denkst eigentlich an nichts anderes als an Frauen, hörst aber pausenlos Predigten, die dir sagen, du solltest nur noch an Jesus denken. Ich war halt auch so ein bisschen in so charismatischen Kreisen, die versucht haben, die Bibel unglaublich ernst zu nehmen und gleichzeitig immer darauf gewartet und gehofft und geglaubt haben, dass Gott heute aktuell eingreift ins Leben. Wenn man um Heilung für jemanden betet, dass der gesund wird, dass man erlebt, dass Gott durch einen Prophetisch spricht. Ne? Also so wie in der Bibel, ne? Dass man plötzlich Gedanken für jemanden anderen hat und sagt dem so und so und so. Also das ist eine Gemeinderichtung, die versucht, die Bibel sehr ernst zu nehmen und gleichzeitig erwartet, dass man Gott heute erlebt. So. Und wie gesagt, und da war es, da war die Betonung immer, Gott muss an allererster Stelle sein. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Du kannst nicht, niemand wird halbschwanger. Ja? Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ne? Sei ganz sein oder lass es ganz sein.
Ja.
Weißt du, eine Predigt gab es, da hat jemand gesagt, wenn dein erster Gedanke morgens nach dem Aufwachen nicht Jesus ist und dein letzter Gedanke, wenn du abends ins Bett gehst und einschläfst, nicht Jesus ist, dann zweifle ich an, ob du wirklich errettet bist.
Boah.
Krass, ne?
Oh ja.
Also die Latte lag unglaublich hoch. Mhm. Und wie gesagt, das als junger Mensch, der versucht, das ernst zu nehmen und der wirklich gesagt hat, ja, ich will ja Gott ganz folgen.
Ja, ja.
Ich will ihm alles geben. Und gleichzeitig denkst du an nichts anderes als an, Titten. Ja? Ja. Weil es so ist, weil du als Mensch so gepolt bist und du, also jetzt, das ist nur das eine Beispiel, ne? Aber du hast ja ganz, ganz viele Themen, mit denen du dich beschäftigst. Bin ich anerkannt, bin ich nicht anerkannt? Mag man mich? Mag man mich nicht? Warum ist der beliebter als ich? Und so weiter und so fort. Also du als junger Mensch hast du noch überhaupt keine Ahnung, wer du bist. Aber du sollst gefälligst beim Aufwachen an Jesus denken und beim zu Bett gehen. Und wenn du nicht ganz sein willst, dann lass es ganz sein. Und dieser ganze komische Mentalität.
Also ein unglaublicher Druck einfach, der aufgebaut
ja, wird. Ja, also so die Erwartung in der Verkündigung, entweder sitzt Jesus auf deinem Thron oder dein Ego. Ne? Die vier geistlichen Gesetze kennt man ja. Ne? Also in dem Sinne, auch wenn dieser charismatische Prediger das echt auf die allerhöchste Spitze getrieben hat mit dieser Aussage, das ist im Grunde genau das, was in den vier geistlichen Gesetzen steht. Sorry, ich halte das inzwischen für Schwachsinn, für nicht hilfreich, gerade für junge Menschen, weil du hast so viele Gedanken und das dann zusammenzubringen und du hast immer das Gefühl, oder ich hatte immer das Gefühl, ja, ich bin noch nicht ganz bei Jesus. Also ja, klar, ich habe mein Bekehrungsgebet gesprochen und nicht nur einmal, wie wahrscheinlich viele andere Christen auch, sondern immer wieder, ja, ich bin nach vorne gegangen und so weiter, ne? Kennt man ja.
Ja.
Und diese Diskrepanz aus erwarteter Gläubigkeit, auch von mir selber, also das, was gemeintlich angepriesen wurde, also das Gemeindemarketing, was das Leben mit Gott bietet, Leben im Überfluss und du spürst, wie Gott in deinem Leben ist und Halleluja und du betest und Gott erhört dein Gebet. So, ne? So klingt das ja.
Ja, ja.
Und deine eigene Erfahrung ist bruchstückhaft davon. Weil du auch zum Teil eben mit völlig anderen Sachen beschäftigt bist, was, wie ich dann irgendwann mal raus mir zugestanden habe, ganz normal ist. Es gibt keine Pubertät, ohne dass Männer Frauen hinterher gucken. Gibt es nicht. Und bei manchen Menschen dauert diese Pubertät eben, bis sie 50 sind. Was weiß ich, wie lange. Ne? Also ich will damit nur sagen,
Also das ist ja oft mein Eindruck, dass wir so gegenseitig uns in irgendwas bekräftigen und da so eine riesen Blase aufbauen, aber irgendwie doch so merken, ja, bei mir ist es nicht so hundertprozentig so.
Ja, und das Leben kommt nicht hinterher. Und was dann aber kommt, sind Schuldgefühle oder mehr Schein als Sein. Mhm. Also du, keine Ahnung, du kehrst dann Dinge unter den Teppich, darüber redest du nicht. Ja, klar, was weiß ich, du guckst dir im Internet Pornos an, aber das würdest du nie jemandem sagen. Weil es dir zu peinlich ist oder weil du denkst, wem soll ich denn das sagen? Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ja, du willst es nicht sein lassen. Du willst ja sein, weil du auch auf der anderen Seite Angst hast, wenn du nicht mehr sein bist, was könnte dann Schlimmes passieren? Dann kommst du in die Hölle oder was weiß ich und so. Ne? Also das Christentum hat ja auch seine Angstregularien, die Leute bei der Stange halten.
Ja, ja.
Naja,
und manchmal ist das ja auch einfach so ein sozialer Druck.
Ja.
Also ich habe das als Jugendlicher, als junger Mitarbeiter gemerkt. Ich war in der Jungschar aktiv und war Mitarbeiter. Und dann im Jugendkreis, auf einmal hatte ich so ganz elementare Fragen. Gibt es Gott wirklich und ist das alles so? Und halt wirklich diese Dekonstruktionsphase.
Ja.
Ich habe mich aber nie getraut, diese Fragen zu stellen. Nicht, weil jemand gesagt hätte, du darfst so Fragen nicht stellen, aber weil ich immer das Gefühl hatte, was sollen denn jetzt die anderen von mir denken? Ich bin jungscher Mitarbeiter und stelle jetzt die Basics in
ganz
Frage.
Genau.
Wie kann denn das sein? Ne?
Ganz genau.
Und ich musste das sehr mit mir selbst ausmachen.
Und das ist ganz schön hart, ne?
Ja,
so ging es mir halt ein Stück weit auch. Also jetzt, ne, das ist jetzt eine Entwicklung so bis etwa Ende 30, Ende 20, Entschuldigung.
Ja, ja.
Ende 20, dass in mir eben dieses, dass ich immer weniger so tun konnte, als ob. Oder mich davon überzeugen, andersrum, positiv gesagt, mich davon überzeugen konnte, sonntags, dass ich ganz doll im Herrn bin, wenn dann montags und dienstags im Rest der Woche mein Leben eine andere Sprache gesprochen hat. Mhm. Und das hat mich ganz arg unter einen inneren Druck gesetzt, weil ich das nicht gut zusammenbekommen hat, wie dem Herrn ganz folgen und voller Inbrunst ihm nahe sein und das tun, was Gott will und so. Und gleichzeitig eben zu merken, ich krieg das gar nicht hin. In meinem Leben gibt es so viele und dann eben ganz viele Fragen. Ne? Das war die eine Seite und dann eben zu erleben. Ich bin damals halt, ich war in sehr bibelgläubigen Kreisen, wo man, wie ich das vorhin sagte, eben davon ausging, das ist die Gebrauchsanweisung für dein Leben, lies sie und dann weißt du, wie du dein Leben zu verhalten hast. Und ich habe dieses Buch halt tatsächlich gelesen. Ganz viele Christen sagen das ja nur, aber lesen die Bibel gar nicht, weil der Spruch, das ist eine Gebrauchsanweisung für dein Leben, einfacher zu vermitteln klingt, als nimm mal diese Bibliothek an Schriften, an 2000 bis 3000 Jahre alten Schriften und setz dich damit mal auseinander. Das ist was völlig anderes. Und ich habe das halt gemacht, weil ich habe es immer sehr ernst genommen. Ich habe es immer sehr, sehr ernst genommen. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ja? So. Ich fand die Bibel immer schwieriger, in dieses kohärente Glaubensbild reinzukriegen. Also die Bibel hat mir immer mehr Mühe gemacht, weil ich auf Widersprüche gestoßen bin, weil ich auf unterschiedliche Glaubensperspektiven darin gestoßen bin, weil ich gemerkt habe, das Markus-Evangelium, also der Jesus, der mir hier angepriesen wird, das ist ein anderer Jesus als im Johannes-Evangelium. Und nicht nur ein bisschen, der hat ein bisschen andere Perspektive auf den, sondern die beiden zu harmonisieren, das ist nicht so easy. Mhm. Also und damit will ich nicht sagen, dass sie im absoluten Widerspruch zueinander stehen, sondern dass es unterschiedliche Blicke auf den Glauben gibt. Und immerhin, vier verschiedene Evangelien. Warum gibt es vier verschiedene Evangelien, wenn nicht, um den Menschen zu sagen, du kannst das, was Gott in Jesus getan hat, nicht aus einer Perspektive anschauen. Damit liegst du immer falsch. Hm. Du brauchst ergänzende Perspektiven. Ne? Sonst wirst du es falsch kriegen. Oder zumindest, falsch ist das falsche Wort. Sonst wird es nicht rund. Sonst fehlt etwas. So. Aber die stehen halt zum Teil nicht so leicht zu vereinbaren nebeneinander. So. Naja, und...
Aber ich meine, man muss auch dazu sagen, immerhin geht es um Gott hier. Ne? Wir unterhalten uns nicht über einen Stuhl oder über... Ein Film oder irgendwas, sondern natürlich ist es Gott auch angemessen, ihn aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.
Ganz genau.
Und nicht zu glauben, ich habe ihn bis ins Letzte kapiert und verstanden.
Und das ist eine Erkenntnis, für die habe ich echt lang gebraucht. Mhm. Weil ich immer auf der Suche war danach, wie Gott denn nun ist. Wer hat denn nun recht? Ja, die Calvinisten oder die Lutheraner oder die Katholiken? Und dann, wenn du dich dann anfängst, auch noch mit Theologie zu beschäftigen. Mhm. Also... Wenn du schon merkst, das Buch, die Bibel, bringt deinen Glauben durcheinander. Und wie gesagt, wir blättern ja dann ganz schnell weiter über Stellen, die wir nicht verstehen.
Ja, ja, ja.
Wie jetzt schlachtet die Amalekiter und die so und so ab. Weiter geblättert. Das will ich mich lieber nicht mit auseinandersetzen. Aber das ist halt unter den Teppich kehren. Das kann ich nicht. Ich bin einer, hopp oder top. Ne? Ich will es wissen. Und wenn du dich dann anfängst, auch noch mit Theologie zu beschäftigen und merkst, dass innerhalb von 2000 Jahren im Christentum von links nach rechts quasi es so gut wie jede Position schon gegeben hat. Mhm. Es gibt eine ganz furchtbare Hölle, in die Gott die Menschen alle reinschmeißt, die nicht an ihn glauben. Gott wird am Ende alle Menschen mit sich versöhnen. Und dazwischen drin. Mhm. So, also du hast, also jetzt nur mal dieses Beispiel, ne? Es gibt ein Spektrum. Und dieses Spektrum gibt es auch in der Bibel. Es stimmt einfach nicht, was uns erzählt worden ist, dass die Bibel ein kohärentes Buch ist.
Hm.
Das ist sie nicht, wie du sagst. Also, und schon, wenn wir uns nur über einen Stuhl unterhalten würden, fünf Leute, den sieht auch jeder anders.
Ja, ja.
Also, auch darin würde jeder andere Nuancen bringen. Mhm. Aber da ist es noch einfacher, weil das ist halt ein Ding, was da steht. Mhm. Und wo man dann von mir aus noch dran messen kann und sagen kann, ja, aber deine Beschreibung hier, dass das ein kleiner Stuhl ist, das stimmt nicht, weil statistisch gesehen sind Stühle so und so groß und in dem Vergleich ist das ein großer Stuhl. So, mhm. So da könnte man so versuchen, die Wahrnehmungen abzugleichen irgendwie. Aber beim Thema wie Gott, etwas Unsichtbarem, etwas, was mit Erfahrungswerten zu tun hat, ist das quasi, ist es ein unmögliches Unterfangen, mhm. zu versuchen zu glauben, man könnte den in Lehrsätze packen. Und so sagt Paulus ja auch, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und zwar unser aller Erkenntnis ist Stückwerk und das, was wichtig ist, ist nicht die richtige Erkenntnis, sondern die Liebe. Na gut, also ich will nur sagen, ne, also mein Weg in dieser ganzen Auseinandersetzung führte mich dann innerlich, und ich war eben in der Gemeinde, die sehr high war. Also die wirklich alles für Jesus, Halleluja, mhm. ja. Und ich kam da immer weniger mit und das hat mich immer mehr unter Druck gesetzt. Und ich habe irgendwann gedacht, wenn ich hier nicht aussteige, komme ich in die Klapse, weil ich krieg dieses unterschiedliche Leben nicht mehr hin. Ich sonntags, yeah, Jesus und ich alles für Gott. Und dann eben zu erleben, dass das im Leben halt viel schwieriger ist und dass ich so viele unbeantwortete Fragen habe und mir in meiner Gemeinde auch keiner beantworten konnte, weil die alle keine Ahnung hatten.
Und gleichzeitig stehst du mit Super 2 auf der Bühne, genau. wirst gebucht.
Genau.
Bin Berufschrist. Erwartungen an dich, bist Berufschrist, ja.
Okay. Ja. Ganz schön schwierig.
Das ist hier der Punkt, an dem wahrscheinlich einige ausgestiegen wären. So wie dein Kumpel mit der Katze. Ne, es passt irgendwie nicht mehr. Und dann ergibt das Ganze halt keinen Sinn. Ja. Warum war das bei dir anders?
Das habe ich mir auch ganz lang gefragt. Und in den ganz zermürbenden Augenblicken meines Lebens war die Antwort, weil ich mit Super 2 Geld verdienen muss.
Okay. Das heißt, das Berufschristsein hat dich bei der Stange gehalten.
Ja, nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht aufs Ganze. Ich sage, in den ganz zermürbenden Augenblicken, da hatte ich das Gefühl, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das ein ganz wichtiger Grund.
Ja,
aber es war nicht der einzige Grund. Es war nicht der einzige Grund. Ja. Weil.
Achso, sorry. Genau sowas sagte ja Dennis auch schon, dass man, wenn man es beruflich macht, dann muss man sich halt mal wieder hinsetzen und muss sich mit einem Bibeltext auseinandersetzen, auch wenn man gerade keinen Bock drauf hat. Ja. Kann anstrengend sein, aber kann ja auch was Positives haben. Und ehrlich gesagt, mir geht es auch oft so, dass ich, keine Ahnung, am liebsten alles hinschmeißen werde, aber dann doch wieder eine Predigt halten muss.
Ja. Also ich muss sagen, dazu kam damals, das, was ich jetzt geschildert hatte, klingt ja einfach nach einer persönlichen Glaubenskrise und das war es auch. Aber der Umgang meiner Gemeinde damit, der war traumatisierend. Mhm. Weil ich wurde plötzlich vom christlichen Superstar zum Seelsorgefall. Mhm. Und plötzlich hat man mich nur noch gefragt, ob ich denn auf Gemeindelinie bin. Und als ich dann gesagt habe, ich brauche mal eine Auszeit, hat sich plötzlich niemand mehr bei mir gemeldet. Und es wurden sogar Leute vor mir gewarnt, mit mir Kontakt zu haben, weil ich so viele Fragen stelle und so. Und da gab es was ganz, also sowas geistlich Missbräuchliches, was echt für mich traumatisierend war. Also das ist die andere Seite. Ne? Es gab die intellektuellen Fragen, die emotionalen Fragen, wie kriege ich das Gott und mein Leben zusammen? Und dann eben zu sehen, dass Christen manchmal echt eine ganz schön große Runde von einem Haufen Arschlöchern sind, die einen, ja, und es sind halt Menschen, ne? Also jetzt im Nachhinein kann man davon auch manches erklären und kann sagen, naja, die waren auch überfordert von so einem wie dir.
Ja, ja.
Und es war für die halt einfacher, dich auszugrenzen, als sich mit dir auseinanderzusetzen. Also das half denen, in ihrer Konstruktion zu bleiben. Mhm. Nur du musstest deine Dekonstruktion halt alleine machen. Und das war für mich echt eine anstrengende Zeit. Und deswegen die Frage, ja, wieso bin ich nicht abgesprungen? Wie gesagt, es gibt diesen Punkt, man muss Geld verdienen, ich bin Berufschrist, also bleibe ich besser Christ. Mhm. So, den gibt's. Und es gibt aber auch den, keine Ahnung, also all meine Fragen, die waren ja nicht beantwortet. Sind sie zum Teil immer noch nicht, aber das Gefühl zu haben, ich schmeiß das jetzt einfach alles weg und sagt und beantworte sie mit dem einen Satz, es gibt keinen Gott. Mhm. Da hätte ich gedacht, das ist irgendwie, ja, weil da bin ich ja eine Pussy. Was ist denn das? Da bin ich ja, also dann stelle ich mich eben nicht diesen Fragen, sondern wisch sie wieder nur unter den Teppich. Mit einer Pseudo-Antwort. Und damit meine ich, ich kann schon verstehen, warum Menschen unter Umständen dazu kommen, nicht mehr zu glauben. Es gab dann später nochmal einen Punkt, wo ich fast Atheist geworden wäre. Also ich verstehe das schon, ich will das nicht runterbügeln. Ich will nur sagen, in diesem Augenblick wäre das für mich eine Ausflucht gewesen, mhm. die ich so nicht hätte gehen können und wollen. Und so war ich dann einige Jahre eben ein mal mehr Gläubiger, mal weniger, mal mehr Zweifelnder, mal mehr Gläubiger Mensch. Ich habe dann angefangen, als in der christlichen Jugendarbeit zu arbeiten. Irgendwann meine Tochter ist gestorben an plötzlichen Kindstod. Ein paar Jahre später, was man sich vielleicht vorstellen kann, mit 7 Monaten nochmal, also ne, wie gesagt, bei mir kommt manchmal, habe ich das Gefühl, alles beruhigt sich gerade wieder ein bisschen. Ich habe diesen Gemeindecrash und Glaubenscrash einigermaßen verarbeitet. Dann stirbt meine Tochter. Mhm. Und das wirft natürlich nochmal Fragen auf, im Sinne von, wie mit Gott zu rechnen ist in diesem Leben. Also plötzlich ist die Frage, also ne, du, ich meine, das ist schon krass. Du betest abends mit deiner Tochter, 7 Monate alt, und Herr, beschütze unsere Tochter, legst ins Bett, am nächsten Tag hebst du das tote Baby aus dem Bett raus. Mhm. Und in so einem Augenblick ist dein Konstrukt von Gott wird schon alles gut machen. Mhm. Das wird schon alles so gehen, wie es super ist. Selbst wenn ich es mal nicht verstehe, dem wird ganz schön in den Arsch getreten. Mhm. Dem wird richtig in den Arsch getreten, weil du das, so soll verdammt nochmal die Welt nicht sein, sondern ich bete um Schutz und Gott schützt. Und wie gesagt, das ist ja dann, ich meine, wie oft beten wir um Schutz? Hat das Sinn?
Du hast die Sache mit deiner Tochter, hast du bei Jens Böttcher bei der Sendung Tiefseetauchen, ja. Sehr schöne Sendung übrigens, ich verlinke das mal in den Shownotes, absolut sehenswert, da hast du das schon erzählt,
ja.
Und als ich die gesehen habe, lag gerade mein 3 Wochen alter Sohn neben mir, das hat natürlich getroffen, aber was mich fast noch mehr erschüttert hat, dann diese Aussage von dir, was dann später kam, dass du gesagt hast, also auch mit dem Beten, das hast du erzählt, ich bring sie abends ins Bett, bete für sie und hole sie morgens tot aus dem Bett. Und du hast gesagt, dass du heute weißt, dass Gott nicht so funktioniert.
Ja.
Ich bete dafür und er macht es. Ja. Und da war meine Frage, also das hat mich wirklich auch erschüttert, wie funktioniert er denn dann? Ja, also weißt du, weil dass ein Kind stirbt, das ist ja für viele das Schlimmste, was es gibt auf der Welt.
Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann.
Das vergleichen kann, noch schlimmer als wenn man selbst krank würde oder selbst sterben müsste, wenn das eigene Kind stirbt. Und wenn Gott nicht mal dafür taugt, wofür taugt er denn dann noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Und das ist eine Frage, die durch die Jahrtausende die Menschen immer wieder stellen. Mhm. Weil meine Tochter ist nicht die erste Tochter, die gestorben ist. Und keine Ahnung, Kinder, andersrum mussten Kinder erleben, dass ihre Eltern viel zu früh sterben und so weiter und so fort. Also es ist ja, unsere Welt ist ja ist ja voller Leid. Mhm. Und auch von gläubigen Menschen voller Leid. Deswegen gibt es das Buch Hiob. Also damit setzt sich das Buch Hiob in einer schwierigen, aber unglaublich intensiven Weise auseinander. Das kann man als Jugendlicher oft noch nicht so wirklich fassen. Aber wenn du mal selber sowas Schlimmes erlebt hast, dann wird dieses Buch Hiob zu einem Ort, in dem du dich bergen kannst, weil du merkst, du bist mit deinen Fragen an Gott nicht alleine. Und Hiob wird gelobt für seine Fragen. Seine Freunde werden für ihre Pseudo-Antworten gescholten. Hiob darf mit seinem Schmerz und seinem Leid vor Gott stehen und klagen und nicht verstehen. Er kriegt nicht die Antwort. Also die Antwort ist die Begegnung mit Gott. Aber nicht die Antwort, lieber Hiob, das ist passiert, weil, und hier gab es die Wette mit dem Satan und blablabla. All das weiß Hiob nicht. Mhm. Ich will nur sagen, ne, die Gottes Antworten an uns sind oft, das ist meine Erfahrung, und die tut erstmal weh, nicht so, wie wir sie uns wünschen. Weil wir uns wünschen, keine Ahnung, am Himmel steht, du fragst dich, soll ich Grundschullehrer werden oder Missionar, und plötzlich steht am Himmel, werde Missionar oder so. Oder in so einem Fall, wenn man etwas Schlimmes erlebt hat und verarbeiten muss, dass dann irgendwie jemand anruft und sagt, du, Gott hat mich heute Nacht geweckt und hat mir gesagt, ich soll dir sagen, das ist passiert, damit du eines Tages Menschen, die Leid verstehen, erleben, besser verstehen kannst. So, keine Ahnung, so. Ne? Ist alles nicht passiert bei mir. Ja? Und so. Ganz oft schweigt Gott. Und das tut er auch in der Bibel übrigens. Mhm. In der Bibel schweigt er mehrmals 400 Jahre lang. Also bevor die Israeliten aus Ägypten geholt werden, gibt es eine Periode von 400 Jahren Schweigen. Mhm. So, und Gott sagt dann, ich habe die Schreie meines Volkes gehört, zu Mose, geh hin und so weiter. Ja, und was war vor 200 Jahren? Ich bin nicht mehr ganz sicher, sind es 400? Ich meine, also 400 Jahre. Ne? Sind 400, was?
Nee, der Exodus von.
Nee, der Exodus sind 40, aber diese Zwischenzeit von Josef dem zu Mose, weißt du? Meines Erachtens, oder bringe ich das gerade durcheinander?
Habe ich nicht am Schirm jetzt.
Zeit. Anyway, falls ich die Jahre durcheinander bringe, sorry. Aber ich will nur sagen, zumindest gibt es dort eine Periode, wo Gott schweigt. Warum? Mhm. Weiß keiner. Und wir wissen. Jetzt, um zu deiner Frage zu kommen, ne, das ist ja die eigentliche Frage, wozu taugt der Glaube denn dann, wenn er nicht dazu taugt, mein Kind zu beschützen? Und das ist eine Frage, die kann man, finde ich, nicht so einfach beantworten. Also, weil wir wünschen uns ja wir wünschen uns Gott als die Instanz, die wir selber nicht sein können. Mhm. Also im Falle dessen, ich kann mein Kind nicht die ganze Nacht beschützen vor plötzlichem Kindstod. Ich wünsche mir einen Gott, der diese Funktion übernimmt. Mhm. Wenn man miteinander betet, hey, wenn du jetzt nach Hause fährst, Gott schütze dich, dann wünschen wir uns Gott als die Instanz, die wir selber nicht sein können. Mhm. Nämlich, dass du keinen Unfall hast. So. Und solange du keinen hast, sagen wir Halleluja. Gott hat mich beschützt. Aber wir alle wissen, es passieren Unfälle, ja. Auch bei Christen. Und ja. Wie gesagt, Kinder von Christen sterben und so weiter.
Aber ich meine, das ist ja jetzt wieder so diese neutrale Ebene drauf geguckt. Aber jetzt mal für dich persönlich, wir beten ja heute für allen möglichen Scheiß. Also ja. Was weiß ich, dass schönes Wetter wird, dass das Essen gut schmeckt, dass, keine Ahnung, für irgendwelche Kinderlitzchen. Ja. Jetzt könnte man auch wieder global sagen, ne, gleichzeitig erfrieren in Aleppo die Babys. Ja. Und ja, wir beten halt, dass wir lecker Essen haben. Und jetzt für dich persönlich, wie kannst du denn, nachdem dir so ein wichtiges Gebet nicht erhört wurde, wie kannst du denn überhaupt noch beten und um irgendwas bitten? Oder kannst du das überhaupt?
Ja, das ist eine gute Frage. Mal mehr, mal weniger. Ich sag mal so, ne, warum ich das jetzt gerade sagte mit dieser Funktion, die wir uns von Gott wünschen. Das ist ähnlich wie mit dem Weihnachtsmann, was wir vorhin hatten. Wir haben so eine Vorstellung von Gott und so soll der gefälligst sein. Ja. Wir haben uns ein Bild von Gott gemacht. Und wenn das zertrümmert wird, ist es erstmal scheiße. Es gibt keinen Weihnachtsmann. Wie? Es kann sein, dass du um Bewahrung betest und Gott sagt, interessiert mich nicht. Wie? Das bringt deinen Glauben durcheinander. Ja, das rüttelt ihn. Und die Frage ist, bleibt da noch was übrig von Gott? Oder ist Gott nur als Cola-Automat für dich zu gebrauchen? Also als jemand, der deine Bedürfnisse erfüllt. Also ist Gottes Funktion, dein Kind zu beschützen? Oder dich oder deinen Freund oder wie auch immer. Oder dafür zu sorgen, dass es dir gut geht und dass, wenn du eine Not hast, du zu ihm bittest und er es dir gibt. Ist das Gottes Funktion? Ja, dann wirst du irgendwann von diesem Gott bitter enttäuscht sein. Weil so funktioniert Gott eben nicht. Gott funktioniert gar nicht. Gott ist. Und und deswegen sagte ich ja, ne, ich glaube, jeder Christ kommt in diese Dekonstruktionsphase. Das muss sein, weil es keinen Weihnachtsmann gibt. Weil Gott anders ist als dieser Cola-Automat. Und also ich will mal so sagen, ne? Nach dem Tod meiner Tochter habe ich mich von Gott echt getragen gefühlt. In der Woche, in den 2 Wochen oder wie auch immer, nach dem Tod meiner Tochter, so intensiv umgeben von Liebe und geliebt, habe ich mich nie wieder in meinem Glauben gefühlt. Und ich glaube, das mag vielleicht auch daran liegen, dass ganz viele Menschen für mich gebetet haben. Also, ne, ich glaube nicht, dass Gebet wertlos ist. Gott funktioniert einfach nicht so, wie wir uns das wünschen. Das Leben funktioniert nicht so. Warum, ist nochmal eine andere Frage. Erstmal die Feststellung, dass es so ist. Das hat natürlich nicht den Schmerz über den Tod meiner Tochter wieder gut gemacht. Oder es hat auch nicht die Frage gemindert, warum? Gott, warum lässt du das zu? Warum hat unser Gebet nicht gewirkt? Oder wie auch immer. Ne? Man hat dann ja schnell so ein magisches Denken. Ich bitte Gott das und keine Ahnung, als die Notärzte da waren. Ich habe Gott versprochen, ich werde nie mehr irgendein Porno angucken. Ich habe alles Mögliche versucht, mit Gott auszuhandeln, nur damit dieses Kind wieder zum Leben kommt. Kuhhandel, weil so sind wir Menschen eben. Ja. Gott soll verdammt nochmal die Funktion erfüllen, für die er da ist, und das tun, was wir nicht tun können. Und dann kommt der Arzt rein und teilt dir eben mit, dass es so ist, wie es ist. Und dann weißt du plötzlich, oder dann erlebst du, dass Gott sich verweigert, diese Funktion zu erfüllen. Warum auch immer. Die Frage nach dem Warum, die ist kompliziert und die müsste man dann auch nochmal theologisch angucken. Aber erstmal diese Erfahrung ist echt natürlich schwierig.
Hier machen wir einen Break. In 14 Tagen erscheint der 2. Teil, dann reden wir genau an dieser Stelle weiter. Wir sprechen darüber, wofür Gott zu gebrauchen ist. Jay erzählt, wieso er an Gott festhält, wie Gott ihn neu gefunden hat und wie Jays Glaube heute aussieht. Bis dahin.